Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit einem erfüllenden und mondänen Lifestyle beschäftigt. Wir fragen nach, was purer Genuss ist. Wie wir Stil und Luxus nicht nur in unseren Kleiderschrank, sondern auch in unseren Alltag ziehen. Und dabei ein ganzheitliches Wohlbefinden kultivieren. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo lieber Stilgenusshörer und hallo liebe Stilgenusshörerin.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar dieses Mal wieder zu dritt.
Richtig. Wer ist der dritte Mann?
Das bin Michael. Ich bin auch wieder dabei.
Ist jetzt lange, lange her und wir haben uns gedacht, es ist mal wieder Zeit für uns drei am Tisch.
Ja. Und jeder kann sich denken, wenn wir zu dritt am Tisch sind, gibt es wieder heute eine sehr gute Folge, die, glaube ich, auch
sehr
witzig
wird. Alle anderen Folgen so schlecht sind, oder wie?
Nein, eine, sagen wir mal so, eine sehr witzige Folge, kann ich mir vorstellen.
Es wird eine amüsante, ja, das stimmt.
Du, was geht's denn?
Ja. Also, sagen wir mal so, Sharon hat uns tatsächlich schon kurz davor eingewiesen, worum es so grob geht.
Echt? Da habe ich aber gefehlt. War ich da Kreide holen, oder?
Und Michael hat dann in unseren Chat schon den ersten Banger-Spruch gebracht.
Ach so.
Ja, genau.
Den ich gerne jetzt nochmal einmal haben, hören wollen würde. Und somit kannst du auch, liebe Stilgenusshörer oder liebe Stilgenusshörerin, vielleicht auch schon erraten, um was es in der heutigen Folge geht. Also Michael.
Und der Spruch lautet folgendermaßen: Wer die Pommes nicht ehrt, ist das Schnitzel nicht wert.
Oh Gott. Okay, ja. Also es geht, wenn man es jetzt entziffert, es geht um Essen und es geht um Sprichwörter rund ums Essen. Für die schon etwas längeren Hörer, die wissen jetzt ganz genau, wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge zu Sprichwörtern und Kleidung und Stil gemacht. Und ich habe mir überlegt gehabt, jetzt machen wir das Ganze mal für Essen. Und ich habe ein paar Sprichwörter mir schon rausgesucht. Und ihr beide dürft nämlich wieder erraten, woher kommt das Ganze? Wäre natürlich auch super, wenn ihr gleich die Bedeutung auch mit dazu gibt.
Mhm. Okay.
Weil es werden ja mittlerweile auch viele Sprichwörter einfach so verwendet, wo man schon merkt, dass derjenige gar keine Ahnung hat. Mhm. Deswegen.
Ist es eine Art Wettkampf? Gibt es ein Punktesystem?
Nein.
Oder muss man die Hand heben, wenn man was sagen will? Oder
nein.
Einfach reinrufen?
Reinrufen, ja. Bei drei Personen.
Gibt es irgendwelche Regeln?
Es gibt keine Regeln. Bei drei Personen, glaube ich, kriegen wir das ganz gut hin.
Okay.
Okay.
Sehr gut.
Challenge accepted.
Sehr gut.
Los geht's.
Okay. Die Suppe auslöffeln, die man sich eingebrockt hat.
Easy.
Oh, wie sie sich angucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Okay,
ja,
dann erklärt.
Fang gerne an.
Ja, das ist einfach. Man hat Mist gebaut und muss es regeln.
Mhm. Okay, das ist die
das
Bedeutung.
Das Problem wieder gerade, ja.
Okay, aber was ist die Herkunft?
Wo kommt's her?
Aus der Suppenküche.
Sag nochmal.
Die Suppe auslöffeln, die man sich eingebrockt hat.
Die man sich eingebrockt hat. Naja, weil eigentlich ist es ja, man also die Suppe steht ja für irgendwas
Flüssiges. Weißt du eigentlich, kurze Zwischenfrage, weißt du eigentlich, was einbrocken ist?
Ja, das ist allein auch schon so ein komisches.
Das ist ein bayerisches Wort.
Echt? Ist es bayerisch?
Behaupte ich. Da gehe ich gleich im bayerischen Slang über. Einbrocken ist normalerweise, wenn du Brot krümelst oder in Stücke brichst und dann in die Suppe rein, das aufsaugt und weich wird.
Also einbreckeln.
Ich glaube, da kann man jetzt wieder was anderes drunter verstehen, wenn du in der Suppe einbreckelst, was eher nicht so delikat wäre, aber ich glaube, hartes Brot war es. Mhm. Altes Brot in die Suppe, dann wird es wieder weich und dann haben wir es
eingebrockt.
Ich glaube, und die Herkunft ist gewesen, wenn man einfach zu lange Brot hat stehen lassen. War es verschimmelt? Hat man eigentlich schon einen Fehler gemacht, weil man hat so lange gewartet, bis es hart geworden ist.
Und dann
aber kurz
vorm
Verschimmeln einbrocken, dann wird es wieder dann wird es wieder weich und dann kannst du es essen. Dann hast du quasi das Problem gelöst. Also man hat ein Problem erschaffen und löst es, indem dass man die Suppe einbreckelt hat.
Okay.
Ich weiß nicht. Schön.
Ja, nee, also nicht so ganz. Mit der Suppenküche war nicht ganz so verkehrt, aber dann falsch abgebogen. es geht zurück aufs Mittelalter und ist eng mit der klösterlichen Esskultur verbunden. Mhm. Und zwar ging es da um die einfache Fastenspeise, die so Mönche zu sich genommen haben. Und das war meistens eine Suppe oder ein Brot.
Aha.
Und die wurde oft aus denselben Zutaten zubereitet, die man selbst herangeschafft hat. Also wer sich also etwas eingebrockt hatte, musste es auch auslöffeln.
Das, also wenn ich mir Kartoffeln und Karotten eingebrockt habe, dann habe ich die zur Suppe gemacht und löffel sie dann aus.
Genau, es war eine sehr wörtliche Erfahrung, wenn ein Mönch ungenießbare Zutaten zum Beispiel auch gewählt hatte.
Mhm.
Genau, und ja.
Okay, ja. Ich bin nicht ganz so einverstanden, aber... Wahrscheinlich stand es wieder im Internet, oder?
Nein, ich habe im, wie hießen die Bücher für? Oh Gott, Brockhaus.
Brockhaus,
genau, eingebrockt in Brockhaus.
Wie sie es ausspricht. Brockhaus.
Okay, nächstes Sprichwort. In den sauren Apfel beißen.
Mhm. Gut, das ist einfach... Ja, machen. Oder also, da muss man jetzt durch.
Genau. So. Etwas Unangenehmes oder Notwendiges tun. Ja. Was, worum man eigentlich keinen Bock hat.
Mhm. Woher das kommt?
Ja.
Weil jemand einen sauren Apfel gebissen hat, weil er, weil man das ja erst testen musste, früher vielleicht, wann ein Apfel wirklich
von der
reif war. Ist.
Wenn die draußen irgendwo in den Obstplantagen rumgesprungen sind und dann checken, ob die Ernte naht.
Mhm. Okay. Ich gebe euch einen ganz kleinen Tipp. Es hat was mit Militär zu tun.
Oh.
Oh. Ah, nee. oh Gott, ich hatte gerade dieses Bild, aber das hat auch nichts mit Militär, sondern das hat eigentlich was mit was Königlichem zu tun. Diese... Wenn die früher das Spanferkel gemacht haben oder so eine ganze Sau und dann die Sau den Apfel da noch so im
Maul musste
hatte.
Die Sau in den sauren Apfel beißen.
Ja, genau.
Nee.
Es gab damals ja immer die Situation, oder oft im Frontalkrieg, wenn es in den Gräben gesessen sind, irgendwann musste einer mal raus und gucken, wie es ausschaut. Und der hat in den sauren Apfel beißen müssen und dann hat es ihn höchstwahrscheinlich oder meistens, glaube ich, weggesprengt. Oder
du warst auf einem guten Weg.
Ah, dann wieder abgebogen.
Pass auf, ich helfe dir. Angenommen, jemand hat in den sauren Apfel beißen müssen und ist rausgegangen und wurde verletzt.
Ja.
Ah! Ja, hoppa, das war zu laut. Dann hat man in den Apfel gebissen, weil die ihnen dann Alkohol in die Wunde oder ihn zunähen mussten. Und dann hat man in den Apfel gebissen. Und das war dann halt vielleicht auch mal ein saurer Apfel, oder?
Sehr gut, sehr gut,
ja.
Und zwar war das so im 17. und 18. Jahrhundert vor schmerzhaften medizinischen Eingriffen ohne Betäubung, was man damals nicht hatte. Sowas wie Amputationen oder so. Haben die Feldärzte den Soldaten einen Apfel gegeben und oft einen sauren, um drauf zu beißen, um den Schmerz zu ertragen.
Ah, okay.
Und daher kommt es in den Sauren.
Auf einen Holzklotz bissen.
Du.
Früher.
1700 auf einen Holzklotz.
Okay. Okay, wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Jemanden Honig ums Maul schmieren.
Es ist nicht sich einschleimen. Es war, mir liegt es auf der Zunge.
Doch, schon.
Ja,
du meinst jetzt die Bedeutung?
Ja.
Doch, so übertriebene Schmeicheleien.
Ja, genau.
Ja, doch, einschleimen dann doch.
Ja, genau. Ja,
eben einschleimen, um herum. um den Mund schleimen mit Honig.
Genau, jemand Honig ums Maul schmieren.
Ja.
Aber woher kommt's?
Aus dieser Comicserie mit dem Bären, der immer in die Puderbär.
Puderbär, mhm.
Honigfan.
Mhm.
Und jetzt hänge ich.
Okay, es ist, da sind ein paar Ansätze sind da drin, das ist schon mal gut.
Mhm. Bären.
Mhm.
Also ich habe auch an Bären gedacht.
Mhm.
Bienen natürlich auch.
Hat es mit Kanada zu tun, wenn man…
Mit Kanada, nein, mit Kanada hat es nichts zu tun. In Kanada. Das ist so geil, du kommst auf Bär, dann kommt Janine auf Bienen und du kommst auf Kanada. Ja, also es kommt keine Biene gibt. Und kein Kanada kommt vor.
Ja, ich habe jetzt sowas im Kopf gehabt, wie in, wenn man in so einem Park ist, in so einem Nationalpark, ist ja die und Gefahr immer hoch mit dem Bären.
Dann schmiert man dem jetzt
Honig schmiert man dem, Maul. Wenn er kommt, Honig ums Maul.
Also ich glaube, wenn du so nah bist an dem Bären, dass du ihm Honig ums Maul schmieren
oder
kannst.
Oder ums eigene Maul schmieren, aber dann kann er trotzdem.
Ja, nee.
Das ist, glaube ich, noch gefährlicher.
Nee.
Das ist nicht der Fall.
Aber es hat was mit Bären.
Es hat was mit Bären zu tun, ja.
Like Gummibärchen.
Nein, mit richtigen Bären.
Boah. Aber ja, aber dann die Bedeutung daher.
Also Bären mögen ja sehr gerne,
genau,
Honig, das wissen wir.
Ach so. Ja klar, weil du dadurch einen Bären besänftigst quasi.
Mhm.
Und im übertragenen Sinne eben einen Menschen, bei dem du dich einschleimst, den besänftigst oder den überzeugst du ja dann auch von dir oder hoffst, dass er dich mag. Und dasselbe wäre ja bei einem Bären, wenn du dem Honig gibst, hoffst du ja, dass er den Honig frisst und nicht dich und deswegen dich vielleicht mag und am Leben lässt.
Also wir haben ja viele, unsere Sprichworte kommen ja aus dem Mittelalter, genauso wie dieses. Es liegt daran, früher haben die ja die Bären gezähmt. Es gibt ja auch oft diese Tanzbären, das gibt es ja noch in Russland,
Gott,
und so weiter.
Ja.
Ja, genau. Aber früher im Mittelalter. Und dann hat man für die Dressur hat man Honig ums Maul geschmiert, damit der ruhig bleibt.
Oh Gott.
Und man ihn zähmen kann, ja. So, daher kommt die Geschichte.
Krass.
Hätte nicht gedacht.
Ja. Bereit fürs Nächste?
Ja.
Ja, bitte.
Abwarten und Tee trinken. Ich finde, das ist immer so eine schöne, kluge Weisheit, die man irgendjemanden so von Latz knallen kann,
ja,
der eh schon so richtig
also
schlecht drauf ist.
Ist.
Ja, dann sag mal, jetzt erstmal abwarten und Tee trinken.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, mehr oder weniger. Erstmal runterkommen, erstmal
Piano.
Kurz, genau, Piano. Und dann erledigt sich das Problem vielleicht von alleine. Kann man aussitzen.
Mhm.
Weil beim Tee ist ja meistens, hat man Zeit, nimmt man genüsslich zu sich, kein Stress. Und dann guckt man. Und dreimal aufs Rad, also ich rate jetzt nicht dreimal, einmal. 1750.
Okay. Weiter?
Da kommt es her, aus der Zeit.
Ach so. Nee, es kommt
aus England.
Ja, genau.
Aus England, okay. Es kommt aus dem 19. Jahrhundert.
Okay.
Und zwar von der Teekannenwerbung. Also, wie heißt die?
Teekanne.
Messner?
Nee, Teekanne gibt's ja auch.
Ja, aber die Marke, die Werbung gemacht hat, ganz stark im Fernseher.
Im 19. Jahrhundert?
Nein.
Ganz stark im Fernseher.
Weiß ich nicht. Ja, es gibt Messner, es gibt Teekanne.
Ich glaube, Messner war das. Abwarten und Tee trinken.
Okay, nee, jetzt
das
bin
haben
ich.
Nicht gesagt.
Haben Sie nicht gesagt?
Nein, weiß ich nicht.
Ja. Ich sehe das da irgendwie so eine friesische Landschaft. Sind da so ein Sitzen? Nee.
Okay, nein, soll ich schon aufklären?
Ja.
Okay. Der Spruch oder der Ausdruck wurde früher in den Apotheken und in den Arztpraxen verwendet, weil Tee gilt ja, oder auch vor allen Dingen früher galt es als Heilmittel.
Mhm.
Und wer krank war, sollte sich gedulden und den Tee trinken.
Mhm.
Als Heilmittel. Tee,
abwarten
und Tee
trinken.
Und Tee als Heilmittel.
Ja, okay. Dann macht es ja auch wieder Sinn. Dann, ja.
Okay.
Also Michael, unsere Quote ist gerade noch nicht so gut, habe ich
das Gefühl. Nee, das finde ich auch gerade noch nicht. Ihr wart ja schon besser.
Das stimmt allerdings.
Aber ihr habt noch ein paar schöne vielleicht. Das ist nicht das Gelbe vom Ei.
It's not the yellow from the egg.
Oh Mann.
My English is not the yellow from the egg.
Ich hatte eigentlich erst noch hier, jetzt haben wir den Salat, das hatte ich mir auch rausgesucht. Dann haben wir dann schon überlegt, wie du sagst.
Now we have the salad.
Und dann habe ich es nämlich gelassen.
Kennst du nicht?
Nein.
Echt jetzt?
Nein.
Oh Gott.
Now we have the salad.
Das ist perfektes Englisch.
Ja, the salad.
Okay.
Se.
Also, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Kommt übrigens auch aus dem 19. Jahrhundert.
Also.
Wenn etwas nicht so toll ist. Mhm. Quasi. Genau. Weil, auf was ist man immer aus, wenn man das Ei aufmacht? Aufs Eigelb. Also, manche zumindest. Ich bin eher drauf aus, weil ich hole das raus und fülle es mit Kaviar. Das schmeckt nämlich dann immer besonders lecker. Das ja, Gelbe ist eine Nebensache.
Daraus machst du dir ja dann so eine Creme.
Das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Muss ich mal testen.
Gefüllte Eier.
Ah.
Mhm. Okay, aber jetzt mach mal mit deiner Geschichte weiter. Die war jetzt gut. Schaust mich an, hast du es vergessen?
Ja, Moment. Mal kurz sammeln. Ich war gerade bei den Kaviar-Eier.
Also das Gelbe. Das Gelbe.
Das Gelbe vom Ei. Ich übergebe dann hier mal kurz an Janine.
Also ich gehe da auch mit Michael bis zum jetzigen Zeitpunkt mit. Ich glaube, das ist nicht das Gelbe vom Ei. Also entweder war dann das Eigelb vielleicht schon kaputt oder vergammelt. Oder, ich meine, aus dem Eigelb bildet, oder, also daraus wird ja ein Küken.
Mhm.
Wenn man es ausbrüten
lassen würde.
Also ich glaube, dass es daher kommt, dass man das Ei aufgemacht hat und dann war irgendwie nicht das Gelbe da, sondern es war kaputt, es war ein Küken, es war irgendwie sowas und
ja, der Michael war auf einem guten Weg und dann ist er in sein Kaviar abgedriftet. Also das Eigelb, vor allen Dingen früher, war das so das wertvollste Teil vom ganzen Ei, weil es halt besonders nahrhaft ist, besonders geschmackvoll. Und wenn man eben etwas hatte, das nicht das Gelbe vom Ei war, dann verfügte man über etwas Mittelmäßiges. Nicht unbedingt jetzt was Schlechtes, aber auch nicht eben das Beste. Deswegen hat man gesagt, also es kam einfach daher.
Ja, auf das wollte ich eigentlich rausfallen.
Ja, du warst gut. Du warst da schon ganz gut drin.
Okay.
Ja. Das ist jetzt nicht die Mega-Geschichte dahinter. Ich sehe schon, ihr seid beide enttäuscht.
Etwas ernüchternd.
Nee, etwas ernüchternd. Okay.
It's not so yellow from the egg. The story is not so yellow from the egg.
Okay, dann machen wir einfach mal weiter mit, wie die Made im Speck leben.
Das ist quasi, dass man,
alles hat.
Dass man alles hat.
Im Überfluss.
Im Überfluss, genau.
Ja.
Füllerei.
Ja. Und ich glaube, das kommt ganz vom Bildlichen eigentlich, so wie man das gesehen hat, wenn man irgendwie im Kompost oder sowas sich Maden gebildet haben, weil man eben vielleicht Speck aus Versehen mit in den Kompost geworfen hat und dann da die Maden gekommen sind, die sich dann vermehrt haben und sich da so durchgefressen haben und immer fetter wurden. Und das ist eigentlich, das ist es.
Oder eine kleine Made, wenn man sich jetzt eine kleine Made vorstellt und ein schönes, großes Stück Speck, dann ist es ja eine kleine Made und ein Riesenstück Speck. Also das ist so viel Speck da, konnte ich gar nicht essen. Geht gar nicht. Überfluss. Total im Überfluss. Aufgrund der Größenverhältnisse schon.
Ach so, okay. So. Ende der Geschichte.
Ja.
Oh, ich dachte, jetzt käme vielleicht noch was. Ja, also ihr seid beide mehr oder weniger richtig. Maden siedeln sich gerne in fettreichen tierischen Produkten an. Mhm. Und Speck war früher eine sehr begehrte und auch kalorienreiche Nahrungsquelle. Mhm. Und tatsächlich hat man den Ausdruck so im 18. Jahrhundert in Bauernschriften entdeckt, dass die geschrieben haben, eben wie die Made im Speck leben, weil wer eben dort lebt in dem Speck, der hat es halt im wahrsten Sinne sehr nährreich, sehr gemütlich. Und es wurde halt schnell so zum Symbol für ein Leben in Komfort. Also das, was ihr jetzt mehr oder weniger gesagt habt, genau. Mhm. Ja. Okay. So, da habe ich noch was. Das Salz in der Suppe.
Ah, das ist tatsächlich, das finde ich, ist auch schwierig, das irgendwie zu verwenden.
Ja?
Ja, also echt? Ich wüsste, macht das Salz in der Suppe das noch besonderer oder verfeinert es?
Das ist die quasi, im Englischen würde man wahrscheinlich sagen, Cherry on the Cake. Mhm. Das i-Tüpfelchen, das gewisse Etwas.
Ah. Oh ja, das ist gut,
das
ja.
Das letzte Quäntchen. Quäntchen?
Nein, ich habe gerade nur das Salz in der Suppe selber mal auf Englisch übersetzt und habe mir gerade gedacht, the salt in the soup.
Ja.
The salt in the soup.
Das gute deutsche Englisch.
Das gute deutsche Englisch, ja.
The.
So. Okay, und warum hat man gesagt, das Salz in der Suppe, also das Besondere, das gewisse Etwas? Wir sind wieder im Mittelalter.
Weil Salz rar war.
Stimmt.
Und das hat es dann aber einfach besonders gemacht. Und das meistens gab es das wahrscheinlich auch nur in den etwas besseren Häusern, wo ein bisschen mehr Geld vorhanden war.
Es wurde ja früher als auch das weiße Gold bezeichnet.
Ja, das war ja so eine Handelsware, richtig.
Ja.
Und, genau.
Zucker und wahrscheinlich zusammen.
Mhm. Ja.
Und was macht Salz, wenn ich es wo reingebe?
Salzig?
Salzig, grundsätzlich salzig, aber
Geschmack.
Geschmack, es gibt Geschmack, genau.
Ja.
Und ohne Salz schmeckt meistens etwas sehr fade.
Genau.
Ja.
Deswegen, Salz gibt dem Leben Geschmack. Das Salz in der Suppe.
Und woher kommt es dann, dass man sagt, wenn man verliebt ist, versalzt man sein Essen? Oder wenn ein Essen versalzen ist, sagt man, bist du verliebt?
Das weiß ich jetzt tatsächlich. Weißt du es?
Nee.
Ach so.
Weil man mit in Gedanken komplett woanders ist und dann die Menge nicht abschätzt. Weil man dann
rein,
weil du hast deine rosarote Brille auf, bist in deiner Bubble, schaust in der Gegend, träumst vor deinem Kochtopf und bist am Salzen und dann und immer rein.
Mhm. Und schon versalzen.
Und schon ist rum ums Eck. Viele Köche
verderben den Brei. Hatte ich auch als Ding. Soll ich kurz erklären, woher es kommt? Das lag an diesen adligen Gutshäusern irgendwie, wo mehrere Menschen gleichzeitig das Essen gekocht haben. Und wenn da jeder mit reingepfuscht hat, dann irgendwann hat es nicht mehr geschmeckt, weil jeder versucht hat, irgendwie so ein bisschen was.
Und davon ein bisschen und
das so ein bisschen, genau.
Ja.
Genau. Seinen Senf dazugeben.
Michael.
Ich habe auch an ihn denken müssen, weiß ich jetzt auch nicht warum, aber.
Ja, wenn man zu allem nur was sagen muss, zum Beispiel.
Ungefragt seine Meinung äußern.
Ungefragt, ja, stimmt, ungefragt seine Meinung äußern, ja.
Wobei, da würde ich dann Michael doch nicht dazu.
Nee, aber trotzdem.
Aber irgendwie so, ja.
Aha, jetzt verstehe ich das erst. Ja. Dankeschön für den Tipp. Wie unverfroren.
Also.
Ich hab's schon erklärt.
Und woher kommt's?
Woher kommt's?
Ich wollte einen Senf dazu tun.
Muss mit Würstel zum Dorf haben.
Mhm.
Und am Leberkäse.
Und am Leberkäse.
Oh Mann, ey, mit welcher Stimme das gesagt wird. Mit der Leberkäse. Also eine Leberkassemmel wäre jetzt nicht schlecht.
Mhm. Wir hatten gerade ein Eis.
Ja, nur einfach mal, um nur mal einen Senf dazu zu geben.
Okay.
Also ich glaube, dass, oh Gott, keine Ahnung. Also mir fallen da gerade so viele Sachen ein. Mir fallen da irgendwie entweder ein, dass es irgendwas im Französischen zu tun hat.
Nein.
Dann war meine Überlegung, hat es noch was mit dem Senfkorn in seiner Ursprungsform zu tun oder ist es wirklich schon der Senf, der fertige Senf?
Es ist der
Senf?
Fertige Senf.
Dann dachte ich an eine Vinaigrette. Hat das damit was zu tun?
Eine Vinaigrette.
Das trifft man aber leicht ab.
Ja, weil ich mir denke, es kann, also ich persönlich mag zwar so in einem Salatdressing, also in einem Vinaigrette, mag ich schon Senf, aber ich mag nicht zu viel Senf. Und wenn dann da jemand seinen Senf noch dazu tut, dann ist mir das zu viel Senf. Deswegen bin, das sind jetzt gerade einfach nur meine Gedankengänge, die ich gerade
also laut
teile.
Es hat nichts mit dem Salat zu tun, aber es hat was damit zu tun, dass jemand seinen Senf dazu gibt.
Seinen Senf auch. Ach so. Man
seinen persönlichen. Sagen,
nein, nicht seinen persönlichen, sondern
süßen
Senf.
Senf zum Beispiel, scharfen Senf. Zu wenn jemand seine Weißwurst isst,
nein.
Dann tut der sein, weißt du schon?
Nee.
No-go. Genauso wie wenn einer permanent sein
Senf dazu
gibt. Sein Zeug da.
Ja, aber irgendwie, oder dass man ja vielleicht doch die Reinheit von einem Senf dadurch kaputt gemacht hat?
Nee.
Wenn man verschiedene Senfe zusammen
mischt.
Mischt.
Und dann den Brei
auslöffeln muss.
Aus den Brei verdirbt und dann auslöffeln muss? Nein. Ja. Also im 17. und 18. Jahrhundert wurde Senf häufig zu Fleischgerichten gereicht, auch wenn es das Gericht selbst nicht unbedingt gebraucht hätte. Und in Wirtshäusern war es dann üblich, Senf immer kostenlos dazuzugeben, ungefragt. Und dadurch wurde es zur Redewendung für Leute, die eben meinen, immer etwas beisteuern zu müssen, ob es passt oder auch nicht.
Ah ja.
Seinen Senf dazu geben.
Ha.
Ha. So. Zwei habe ich noch für euch. Okay. Ein gefundenes Fressen.
Das kommt aus der Tierwelt. Wenn zum Beispiel ein Löwe zum Beispiel tatsächlich gar nicht hat jagen müssen.
Janine wird gut.
Weil eben zum Beispiel eine alte Antilope einfach gestorben ist. Und er die quasi nur, oder nicht gestorben ist, aber er die nur noch
fressen musste.
Nur noch fressen musste, ja.
Ja. Es kommt aus der Jägersprache und ist eben, wenn ein Tier, das auf ein bereits erlegtes Tier oder verendetes Tier stößt und damit ein gefundenes Fressen gefunden hat.
Ja. Ja gut, und die Bedeutung?
Man erreicht was, bekommt was, ohne viel Aufwand?
Ja.
Oder es kommt, ja, nee. Das kommt einem ja gerade recht quasi, das kommt ja noch mit dazu.
Ja.
Oder?
Ja, etwas, ja, das genau passt. Geht's oder bekommen ist.
Wenn man was relativ einfach
aber, nein, aber es ist auch oft im negativen Sinne für Kritik oder Sport. Wenn du irgendwas machst und dann sag ich, und ich konter das dann mit einem Witz und sag, das war jetzt
das
würde
war
man auch
sagen,
es war eine Steilvorlage. Dann kann man auch sagen, das war jetzt ein gefundenes Fressen für mich, dir das jetzt so hinzu.
Ja.
Ja.
Unter die Knallen. Nase zu reiben.
Unter die Nase zu reiben, genau. Und weil wir jetzt bei Nase sind, das Letzte, den Braten riechen.
Man spürt, dass sich was anbahnt.
Ja, dass etwas nicht stimmt. Das ist eine Gefahr.
Und das heißt ja quasi, also idealerweise, klar, riecht man ja auch so den Braten, wenn er gerade brät. Aber ich glaube, dass sich das, nachdem es ja ein eigentlich eher negativ behaftet ist, dass es eben dann zum Beispiel so ist, wenn der Braten schon verbrannt ist, dass man dann den riecht und sagt, oh, ich rieche den Braten.
Ja, das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Auch hier wieder 17. 18. Jahrhundert. Der Braten war ja damals so ein Sonntags-Festtagsgericht. Und wenn man den eigentlich gerochen hat, dann wusste man, okay, er ist fertig. Und wenn man ihn aber zu früh gerochen hat, eigentlich zu einer Uhrzeit, wo es noch nicht gepasst hat oder so. Dann hat man etwas erschnuppert, was eben noch nicht fertig ist oder ganz echt ist. Und so wurde dann die Redewendung zur Warnung und zur oder zur Warnung vor einer Täuschung.
Ah ja.
Genau, dem Braten riechen.
Ah, dann hat einen vielleicht jemand in eine Falle gelockt.
Ja, genau.
Und einen dann, weiß ich nicht, umgebracht oder so. Wenn man dem Bratengeruch gefolgt ist und dann ist man
gecatcht worden.
Ja.
Sehr gut. Ja, lieber Stilgenusshörer, liebe Stilgenusshörerin, ich hoffe oder ich bin gespannt. Vielleicht schreibst du es uns ja, wie viele von denen du gewusst hast. Wenn dir selber auch noch welche einfallen und du sagst, wir sollten mal darüber sprechen, dann mach das gerne. Mhm. Schreibe auch mal gerne, ob wir noch mehr solche Folgen machen sollen. Ich hätte noch ein paar Sprichwörter parat. Und ansonsten euch beiden erstmal Dankeschön.
Ja, danke für die spaßige Folge.
War lustig.
Und ansonsten dir einen wundervollen Tag mit vielen Stil- und genussvollen Momenten und natürlich auch amüsanten Momenten. Hat dir die Folge gefallen? Konntest du was für dich mitnehmen? Dann freut uns das natürlich sehr. Teile gerne die Folge mit jemandem, von dem du glaubst, dass er das auch heute hören sollte. Und natürlich darfst du uns auch gerne eine Bewertung hier hinterlassen, damit auch andere zukünftige Stilgenuss-Hörer und Hörerinnen wissen, was sie hier erwartet.